ARD.
Also neulich habe ich mal so für mich gedacht, was ich eigentlich so mache oder was ich eigentlich am Ende also gemacht haben könnte, wäre, glaube ich, nichts anderes als der lebenslängliche Versuch, auf ganz behutsame Weise, nein, auf ganz unterhaltsame Weise, dem Menschen behutsam klarzumachen, dass er sterben muss.
Nahm zusammen, saß man vor seiner Tür, spielte mit Schlacke und Schilf, lag im Fenster und sprach: Ja, ja, jetzt ist ein Tag von der Adorgal unter der Erde. Hat schnell gegangen. Wie? Den hab ich doch noch vor drei Wochen. Nächster Männchen. Ja. Ja, vor drei Wochen. Wir kommen alle noch dran.
Hans-Dieter Hüsch, das schwarze Schaf vom Niederrhein, der poetische Sprachmusikant und kabarettistische Küchenphilosoph, wäre am 6. Mai 100 Jahre alt geworden. Er starb am Nikolaustag 2005 im Alter von 80 Jahren. Mehr als ein halbes Jahrhundert lang hat Hans-Dieter Hüsch mit seinen Programmen die Republik bereist, von Langeoog bis Oberammergau, von Elmshorn bis Dresden und ist dabei stets seinem niederrheinischen Motto treu geblieben.
Der Niederrheiner weiß nichts, kann aber alles erklären. Umgekehrt, wenn man ihm etwas erklärt, versteht er nichts. Sagt aber dauernd, ist doch logisch. Wenn man dann fragt, wieso logisch, antwortet er, ja, wieso, weiß ich auch nicht. Wenn man dann sagt, warum machst du denn da und ist doch logisch, sagt er, wird doch was in Frage stellen dürfen.
Völlig außer Frage steht hingegen, dass kein anderer das literarische Kabarett in Deutschland zeitlebens so intensiv geprägt hat wie Hans-Dieter Hüsch.
Wie möchten Sie leben, fragt er mich, wie möchten Sie sterben? Schnell, allein, erstaunt, plötzlich, ganz überraschend, staccato, bei der Arbeit, im Liegestuhl, unverhofft, auf einer Kreuzfahrt, beim Flippern oder wie? Natürlich erfüllt, sagt er zu mir. Dachte ich mir doch, erfüllt. Natürlich erfüllt. Dachte ich mir doch.
Gemacht aus Bauern- und Beamtenschwäche kam ich in diese Welt hinein. Mal dunkler Kern, mal reine Oberfläche. Ich habe Angst und muss doch mutig sein. Ich habe Angst und muss doch mutig sein.
Ich bin ja mit Füßen auf die Welt gekommen, die 180 Grad exakt nach hinten standen und in der Achse nochmal 90 Grad nach innen. Und das ist alles jahrelang operiert worden, das heißt redressiert worden in Gips und so weiter. Aber diese Füße haben einmal dafür gesorgt, dass ich wehruntauglich geschrieben wurde, also auch dementsprechend nicht in den Krieg musste, wobei also die Hälfte meiner Abiturklasse 43 in Russland gefallen ist. Vielleicht säße ich sonst gar nicht hier. Und zweitens haben wahrscheinlich die Füße doch auch ein bisschen dafür gesorgt, also rein psychohygienisch, dass ich diesen schillernden Beruf habe. Diesen Beruf, mit dem man also, sagen wir mal, etwas zeigen kann, sich zeigen kann. Und das ist, hängt alles mit diesen Füßen zusammen, die mich auch zum Einzelgänger ein bisschen gemacht haben.
Die langen Krankenhausaufenthalte und die endlosen Zeiten der Genesung danach machen Hans-Dieter schon als Kind zum Alleinunterhalter, der sich eingegipst bis über beide Knie mit sich selbst beschäftigt. Er hat viel Zeit, aus dem Fenster zu gucken, zu träumen und den niederrheinischen Gesprächen am Küchentisch zu lauschen, von denen er auch 60 Jahre später noch auf der Bühne erzählen wird.
Ich war in Venedig und habe die Sphinx gesehen. Aber Gastwirte, Bauern, Fuhrleute, Tagelöhner, preußische Sekretäre und meine Oma, die mit dem schwarzen Kopftuch, haben mir mein Gemüt erleuchtet. Meinen Weg in die Städte tröstender Held. Und sind schuld. Schuld an meiner Unfähigkeit, Lebewesen zu hassen.
Hüsch kommt 1925 in Moers am Niederrhein zur Welt, der Geburtsstadt des evangelischen Mystikers Gerhard Terstegen. Protestantisches Elternhaus, Mutter und Vater singen im Kirchenchor, kleinbürgerliche Verhältnisse, eine behütete Kindheit. Doch als die Nazis die Macht ergreifen, zeigt auch die niederrheinische Kleinstadt-Idylle schnell erste Risse.
Wir hatten in unserer Straße einen kleinen jüdischen Jungen, mir war das aber gar nicht so bewusst, Jude, Arier und all sowas. Ein ganz netter, und wir fuhren immer Dreirad, wir waren noch ganz klein. Und mein Vater kam eines Tages und sagte zu mir, spiel mal nicht mehr so viel mit dem.
Was ist das für ein Phänomen,
fast kaum zu hören, kaum zu sehen. Ganz früh schon fängt es in uns an. Das ist das Raffinierte dran. Als Kind hat man es noch nicht gefühlt, hat noch mit allen schön gespielt. Das Dreirad hat man sich geteilt und niemand hat deshalb geheult. Doch dann hieß es von oben her, mit dem da spielst du jetzt nicht mehr. Das möchte ich nicht noch einmal sehen. Was ist das für ein Phänomen? Und ist man größer, macht man es auch. Das scheint ein alter Menschenbrauch. Nur weil ein anderer anders spricht, hat ein anderes Gesicht, wenn man es noch so harmlos meint, das ist das Anfangsbild vom Feind.
Sehr viel später habe ich dann als Schüler in der eigenen Familie, sagen wir mal, das, ich will nicht sagen, dass das Faschismus war, aber diese ganz kleinbürgerlichen Animositäten erlebt. Wenn jemand anders ist, wenn jemand anders aussieht, wenn jemand anders isst, wenn jemand sich anders anzieht, wenn jemand anders geht, das, was man so nennt, sie stehen hinter den Gardinen und gucken und tratschen und machen und tun. Und da habe ich ganz früh eigentlich immer gedacht, warum denn, nun lass doch diesen Menschen, das ist doch egal, es ist doch alles so bedeutungslos und auch relativ. Im Gegenteil, es kommt dann nur darauf an, dass man untereinander freundlich ist und jeder auf seine Weise und jeden auf seine Weise leben lässt und ihm nicht zu nahe kommt und umgekehrt natürlich auch. Und das habe ich sehr früh einfach, das war gar nicht politisch durchdacht von mir, aber ich habe es nicht verstanden, dieses über einen anderen herfallen.
Das lodert auf im Handumdrehen und ist auf einmal Weltgeschehen, denn plötzlich steht an jedem Haus die Türken und Zigeuner raus, nur weil kein Mensch derselbe ist. Und weiß und schwarz und gelbe ist, wird er verbrannt, ob Frau, ob Mann. Und das fängt schon von klein auf an. Und wenn ihr heute Dreirad fahrt, ihr Sterblichen noch klein und zart, es ist doch eure schönste Zeit, voll Fantasie und Kindlichkeit. Lasst keinen kommen, der da sagt, dass ihm dein Spielfreund nicht behagt. Dann stellt euch vor das Türkenkind, dass ihm kein Leids und Tränen sind. Dann nehmt euch alle an die Hand und nehmt auch den, der nicht erkannt, dass früh schon in uns allen brennt. Das, was man den Faschismus nennt. Nur wenn wir eins sind, überall, dann gibt es keinen neuen Fall von Auschwitz bis nach Buchenwald. Und wer es nicht spürt, der merkt es bald. Nur wenn wir in uns alle sehen, besiegen wir das Phänomen. Nur wenn wir in uns alle sind, fliegt keine Asche mehr im Wind.
Als Hüsch 1947 anfängt, Kabarett zu machen, liegt Deutschland in Trümmern. Dann beginnt das Wirtschaftswunder, gepaart mit einer erstaunlichen Vergesslichkeit der Gesellschaft, was die jüngste dunkle Vergangenheit betrifft. Ein gefundenes Fressen für Satiriker. Es ist die Zeit des politischen Kabaretts. Auch Hüsch sympathisiert in seinen Programmen zunächst mit sozialistischen Idealen, doch das bleibt Episode. Die politischen Parolen sind seine Sache nicht. Das eigentlich kritische Moment seines Kabaretts ist immer die Skepsis gegenüber jeglicher Ideologie gewesen. Wo Machthaber, aber auch ihre Gegner, Meinungen mit Absolutheitsanspruch vertreten, meldet Hüsch seine Zweifel an. Seine Zeitkritik ist Ideologiekritik aus der Sicht des skeptischen Individuums. In seinem legendären Programm »Und sie bewegt mich doch« rechnet Hüsch 1984 gründlich ab mit den notorischen Besserwissern in allen Lagern.
Der Humanismus faul und eitel, der Sozialismus unfehlbar, großspurig, selbstgerecht, die Kirchen beide immer noch von oben herab, halbherzig, überheblich zugleich, verwechseln gnadenlos nach wie vor Religion mit Moral. Der Kapitalismus korrupt und kriminell, die fortschrittlichen Zirkel lügen sich täglich die Taschen voll und auf alles bin ich hereingefallen. Heute noch, selbst heute Abend noch und bin immer noch der kaputte Christ, der auf die Bergpredigt schwört. Der alte gläubige Vollidiot.
Sein persönliches Credo hat der kaputte Christ gern poetisch formuliert, mit Zitaten von Bertolt Brecht und Gottfried Benn.
Wollt nicht in Zorn verfallen, denn alle Kreatur braucht Hilf von allen, sagt der eine berühmte Dichter. Ne? Ob Rosen, ob Schnee, ob Meere, was alles erblühte, verblich. Es gibt nur zwei Dinge, die Lehre und das gezeichnete Ich. Sagt der andere berühmte Dichter. Und nun müssen Sie sich entscheiden, meine Damen und Herren. Ich bin untröstlich, aber Sie müssen sich entscheiden. Fahnenflucht oder und sie bewegt mich doch. Fragen Sie mich nicht nach einem Fazit, das wäre fürchterlich.
Und es wäre auch gar nicht möglich gewesen für Hans-Dieter Hüsch, weil es immer diese beiden Pole waren, die seine Philosophie bestimmt haben. Vergänglichkeit und Liebe. Wir Menschen, meinte Hüsch, sind flüchtige Pusteblumen in überflüssiger Landschaft. Das Leben ist eine vorübergehende Angelegenheit und auf dieser kurzen Reise ist nur das wirklich bedeutsam, das aus Liebe geschieht. Kein Wunder also, dass das berühmte Hohe Lied der Liebe aus 1. Korinther 13 zu den biblischen Lieblingstexten des Kabarettisten zählt. Genauso wie das populäre Kapitel aus dem Buch Kohelet, in dem der Prediger Salomo über die menschliche Arbeit und Mühe sagt, es ist alles ganz eitel und Haschen nach Wind. Beide Texte sind auch Teil des Programms Meine Bibel, das Hans-Dieter Hüsch zum ersten Mal im September 1990 in der Bonner Namen-Jesu-Kirche aufführt.
Das Kreuz wie eine Krone tragen, sagt Chrysostomus. Das Geheimnis der Liebe ist größer als das Geheimnis des Todes, schrieben mir in persönlich schwerer Zeit meine Freundinnen Martha Emiliana und Martha Marcella von den Ursulinen in Königstein.
Das hat mich insofern so stark bewegt, das war, ich habe das nicht in der Kirche gesagt, weil das zu weit gegangen wäre. Das war, meine Frau war gestorben. Meine Frau ist Katholikin gewesen, Ursulinenschülerin. Das heißt, sie war im Internat der Ursulinen in Königstein, hat dort ihr Abitur gemacht und ist dann später rübergekommen nach Mainz und hat dort Germanistik studiert. Und meine Tochter, auch katholisch, ist dort später zur Schule gegangen, hat auch dort ihr Abitur gemacht und ich bin dort nicht ein- und ausgegangen, aber ich war dort sehr viel. Und dabei habe ich diese Martha Emiliana kennengelernt, die Martha Marcella, ich habe auch noch die Leiterin, die Martha Rabana kennengelernt. Und ich bin mit diesen Menschen so zusammen gewesen, als hätte ich gar nie das Gefühl gehabt, ich bin Protestant oder ich bin evangelisch oder ich gehöre hier nicht hin. Ich sage ja immer von mir, ich bin ein Protestant mit Hang zum Katholizismus, nicht wahr? Und dann kam der Tod meiner Frau, der für mich also schon, also ja, ich würde sagen, kann es eigentlich gar nicht beschreiben, das war für mich eine ganz schwere Zeit. Und dann kam dieser Satz. Das Geheimnis der Liebe ist größer als das Geheimnis des Todes. Ich meine, ich kann Ihnen das philosophisch gar nicht erklären, aber ich habe daraus ungemein Kraft gezogen.
Es ist den Menschen beigegeben, ein großes Stück von einem Leben, das sich vollzieht ohne Unterschied. Ob Bettler oder hohes Tier, von einer Handvoll Erde sind wir alle hier. Bis Gras wächst über dieses Lied. Wollt darum freundlich sein und euch mit Heiterkeit versehen. Es hat der Mensch zu kommen und zu gehen. Dieses ist ausgemacht von Anfang an. Mit Hochmut ist nicht viel getan.
Und ich ging dann auch kurz danach auf den Kirchentag nach Düsseldorf und habe dort die Predigt gehalten auf die Einladung hin. Und dann saßen auf einmal 22.000 Menschen vor mir, die mich überhaupt gar nicht anfangen ließen, weil sie Beifall klatschten, nicht wahr? Und da habe ich gespürt, da ist was im Gange, da ist was.
In seinen Erinnerungen schreibt Hüsch über diese Zeit Mitte der 1980er Jahre, und ich spürte, dass ich noch was machen musste und dass noch ein bisschen Glück für mich in der Luft lag und dass die theologischen Momente in meinen Texten ihren Platz gefunden hatten und dass da Jugend vor mir saß und darauf wartete, dass ihnen jemand Mut machte und dass man auch dabei lachen darf und alle an einen Tisch gehören.
Ich sehe ein Land mit neuen Bäumen. Ich sehe ein Haus aus grünem Strauch und einen Fluss mit flinken Fischen. Und einen Himmel aus Hortensien sehe ich auch. Ich sehe ein Licht von Unschuld weiß und einen Berg, der unberührt. Im Tal des Friedens geht ein junger Schäfer, der alle Tiere in die Freiheit führt. Ich höre ein Herz, das tapfer schlägt in einem Menschen, den es noch nicht gibt. doch dessen Ankunft mich schon jetzt bewegt, weil er erscheint und seine Feinde liebt. Das ist die Zeit, die ich nicht mehr erlebe. Das ist die Welt, die nicht von unserer Welt. Sie ist aus feinst gesponnenem Gewebe und Freunde sieht und glaubt, sie hält. Das ist das Land. Das ist das Land, nach dem ich mich so sehne, das mir durch Kopf und Körper schwimmt, mein Sterbenswort und meine Lebenskantilene, das jeder, jeden in die Arme nimmt.
Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, dass ich ja neulich für ein paar Wochen im Himmel war. Ich hatte ja den lieben Gott in Dienstlaken getroffen und seine Schwester hat ja in Dienstlaken noch eine kleine Wäscherei. Ja, ja. Schön klein. Es ist klein, aber fein, muss man sagen. Und der Mann von seiner Schwester, also sein Schwager, der ist ja durch eine ziemlich tückische Zechengeschichte, hat er eine Rückgratsache und da ist er sehr oft bechtelehrig. Da kommt der liebe Gott immer mal vorbei. Ne? Und wenn er Zeit hat und gerade in der Nähe ist und hilft seiner Schwester, also als Ladner hinter der Theke oder fährt auch die Wäsche aus. Und ich war an dem Tag gerade in Dienstlagen und hatte frei, zufälligerweise, ich weiß auch nicht. Ich stand so auf der Neustraße, auf der Höhe von Schätzlein, heute extra. Und dann kam jemand auf dem Fahrrad mit Plätschkap auf, Manchesterhose an, also wie einer im Kohlenpotsdorf von der Schicht kommt, wunderbar. Hatte an der Lenkstange noch so eine schwarze Aktenmappe und vorne auf dem Dings, auf dem Fahrrad, ein Riesenwäschekorb. Ja. Und der war ziemlich, ich hatte den Eindruck, der ist sehr unsicher oder das Fahrrad ist nicht intakt, ich habe keine Ahnung. Er kam jedenfalls auf mich zugefahren, so halbwegs schwankend und ich stellte mich gleich in Positur, es ist nichts passiert, kann ich gleich vorwegnehmen. Und hab's mich so in Positur gestellt, dass wir beide uns also festhalten konnten, als wir dann da waren. Das haben wir auch gemacht, sonst hätten wir vielleicht doch die Balance verloren. Und da hat er gesagt, das ist aber sehr nett von Ihnen, ich danke Ihnen sehr, ich lade Sie mal in den Himmel ein, denn ich bin nämlich der liebe Gott. Und da habe ich gesagt, ja, das kann ja jeder sagen. Und da hat er gesagt, das sagt doch jeder.
Ist natürlich eine ganz subjektive Geschichte. Und jeder wird sagen, ja, Sie haben sich da Ihren Gott zurechtgefummelt, Herr Hüsch, und das ist ja alles schön. Aber ich habe auch meinen Gott und Herr Meier und Herr Müller haben auch ihren Gott und so. Aber es gibt ja doch nur einen einzigen und ich wäre gerne so. Also das ist mein Gottesbild. So wie ich gerne wäre, so stelle ich mir den. Das ist natürlich eine ganz dumme, subjektive, private Sache. Aber so wie ich gerne wäre, so stelle ich mir den lieben Gott vor. Und ich wäre wirklich gerne so, dass es mir gelänge, mit allen, sagen wir mal, also philosophisch gesehen, lieb Kind zu sein. Ich kann mir den lieben Gott nur so vorstellen und kann ihn mir so, und wenn viele das machen würden, wären wir auch besser dran, würde ich meinen.
Als neulich die Nachricht um die Erde lief, Gott sei aus der Kirche ausgetreten. Ja, wollten viele das natürlich nicht glauben, nicht wahr? Lüge, Propaganda und Legende, sagten sie, bis die Oberen und Mächtigen der Kirche sich erklärten und in einem sogenannten Hirtenbrief Folgendes erzählten. Wir, die Kirche, haben Gott dem Herrn in aller Freundschaft nahegelegt, doch das weiter aufzusuchen, aus der Kirche auszutreten und gleich alles mitzunehmen, was die Kirche immer schon gestört. Nämlich seine wolkenlose Musikalität, seine Leichtigkeit und vor allem Liebe, Hoffnung und Geduld. Seine alte Krankheit, alle Menschen gleich zu lieben. Seine Nachsicht, seine fassungslose Milde, seine gottverdammte Art und Weise, alles zu verzeihen und zu helfen, sogar denen, die ihn stets verspottet. Seine Heiterkeit, seine Komik, großzügig bis zur Selbstaufgabe, sein utopisches Gehabe, seine Vorliebe für die, die gar nicht an ihn glauben. Seine Virtuosität des Geistes überall und allenthalben, auch sein Harmoniekonzept bis zur Meinungslosigkeit. Seine unberechenbare Größe und vor allem seine Anarchie des Herzens und so weiter und so weiter. Darum haben wir, die Kirche, ihn und seine große Güte unter Hausarrest gestellt, äußerst weit entlegen, dass er keinen Unsinn macht und fast kaum zu finden ist. Viele Menschen, als sie davon hören, sagen, ist doch gar nicht möglich, Entschuldigung, ist doch gar nicht möglich, Leute, Kirche oder Gott, Gott ist doch die Kirche, das ist eigentlich gar nicht möglich, Gott ist doch die Liebe und die Kirche ist die Macht und das heißt die Macht der Liebe, oder? Oder geht es nur noch um die Macht? Andere waren auch nicht schlecht, Kirche oder Gott. Freunde, warum nicht Kirche oder Gott? Ist doch ganz Neues. Gott kann sowieso nichts machen. Nein, nein, heute läuft doch alles anders. Gott ist out. War als Dings, als Werbeträger nicht mehr zu gebrauchen. Und die Kirche hat zur richtigen Zeit der Steuer rumgeworfen. Kirche oder Gott, das ist der neue Slogan. Doch den größten Teil der Menschen sah man hin und her durch alle Kontinente ziehen. Und Sie sagten, Gott sei Dank, endlich ist er frei. Kommt, wir suchen ihn. Vielen Dank.
Ich möchte schon, dass der liebe Gott mit uns lebt und mit uns Anteil nimmt und mittendrin in unserer Geschichte steckt und selbst davon wirklich betroffen und enttäuscht und traurig ist und nicht, manchmal nicht weiß, wie es machen soll. Und wir, die guten Willens sind, sind bereit, ihm dabei zu helfen, was auch wieder schwierig ist, denn wir wissen ja auch nicht, wie es geht. Aber wir wissen eben, dass es eine Tugend gibt von Nächstenliebe, von Liebe deine Feinde, von geh auf den anderen zu und all diesen Dingen. Das wissen wir doch alles von ihm. Nun kann man natürlich sagen, als Humanist kann ich auch, also mit Liebe und mit Menschlichkeit und so, da muss ich nicht den lieben Gott, ist ja auch alles richtig. Aber ich... Mir ist das über den Weg gelaufen. Ich kann es nicht ändern. Und ich bin froh, dass es bei mir so gekommen ist.
Und wenn ich auch nichts mehr hörte von all diesen furchtbaren Reden und schnellen Begierden und eitlen Lügen und falschen Beweisen und all dem geschichtlichen Zeugs aus Brunst und Bestechung und wollte mich in mein Gehäuse verkriechen, schweigend und schwierig im Umgang und nichts mehr singen und sagen, Gott sitzt in einem Kirschenbaum und ruft die Jahreszeiten weiter aus. Er träumt mit uns den alten Traum vom großen Menschenhaus. Wir sind die Kinder, die er liebt, mit denen er von Ewigkeit zu Ewigkeit das Leben und das Sterben übt. Er setzt auf uns, er hofft auf uns, dass wir uns einmischen, dass wir seine Revolution der Liebe verkünden, von Haus zu Haus an die Türen nageln, heiß in die Köpfe reden, in die Herzen versenken, bis die Seele wieder ein Instrument der Zärtlichkeit wird und die Zärtlichkeit musiziert und triumphiert und die Zukunft leuchtet.
Ich glaube, es ist bei mir so, dass unten drunter ein dickes Seil liegt. Gemäß den Worten, die ich so für mich privat formuliert habe, solange die Utopie in meinem Herzen und in meinem Kopf drin sitzt, gibt es sie auch. Genauso wie es auch meinen Glauben an die Auferstehung gibt und meinen Glauben an Jesus Christus. Und doch, auch da habe ich Tage, wo ich denke, da stimmt was nicht oder was ist jetzt mit dem lieben Gott oder nicht wahr? Oder ist das wirklich so? Da bin ich manchmal ein Skeptiker. Das darf ich auch sein, ich weiß das. Ich habe da mit dem lieben Gott die Dienstlagen gesprochen. Er hat gesagt, du darfst ruhig zwischendurch mal ein bisschen Skeptiker sein. Ich benehme mich ja auch nicht immer so, dass alle Menschen an mich glauben können.
Was macht, dass ich so fröhlich bin in meinem kleinen Reich? Ich sing und tanze her und hin, vom Kindbett bis zur Leich. Was macht, dass ich so furchtlos bin an vielen dunklen Tagen? Es kommt ein Geist in meinen Sinn, will mich durchs Leben tragen. Was macht, dass ich so unbeschwert und mich kein Trübsinn hält? Weil mich mein Gott das Lachen lehrt, wohl über alle Welt. Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit, mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit.
Im Dezember 2000 hat Hans-Dieter Hüsch sich in seiner Heimatstadt Moers am Niederrhein aus der Öffentlichkeit verabschiedet. Nach 53 Bühnenjahren und mehr als 70 Programmen. Das letzte trug den Titel »Wir sehen uns wieder«.
Schmetterling fliegt nach Haus, wildes Pferd springt nach Haus. Altes Kind kommt nach Haus. Die Lampen leuchten, der Tag ist aus.
Ich setze auf die Liebe. Das ist das Thema. Den Hass aus der Welt zu entfernen, bis wir bereit sind zu lernen, dass Macht, Gewalt, Rache und Sieg nichts anderes bedeuten als ewiger Krieg auf Erden und dann auf den Sternen. Ich setze auf die Liebe, wenn Sturm mich in die Knie zwingt und Angst in meinen Schläfen buchstabiert, ein dunkler Abend mir die Sinne trübt, ein Freund im anderen Lager singt, ein junger Mensch den Kopf verliert, ein alter Mensch den Abschied übt. Ich setze auf die Liebe, das ist das Thema, den Hass aus der Welt zu vertreiben, ihn immer neu zu beschreiben. Die einen sagen, es läge am Geld. Die anderen sagen, es wäre die Welt, sie läge in den falschen Händen. Jeder weiß besser, woran es liegt. Doch es hat noch keiner den Hass besiegt, ohne ihn selbst zu beenden. Es kann mir sagen, was er will, und kann mir singen, wie er es meint, und mir erklären, was er muss, und mir begründen, wie er es braucht. Ich setze auf die Liebe. Schluss.